Die Jury der Sektion Darstellende Kunst der Akademie der Künste hat mir den Konrad-Wolf-Preis 2014 zuerkannt. Eigentlich hatte ich vor, einfach Dank zu sagen, aber ich habe mich anders entschieden. Der Konrad-Wolf-Preis, 1986 in der DDR gestiftet, ist ein politischer Preis, schon deshalb, weil seine Anfangsprämisse mit heutigen Realitäten, Wünschen und Kämpfen nicht oder nur teilweise übereinstimmen können. Auch aus diesem Grund ist meine Rede, wie auch aus Dankbarkeit gegenüber Konrad Wolf, so politisch wie nötig. Als ich die Nachricht erhielt, dass der Preis in diesem Jahr an mich geht, war ich zuerst betäubt und ich tauchte in alte Zeiten zurück. Nach der Erstaufführung Heiner Müllers Auftrag 1980 sollte ich den Hans-Otto-Preis bekommen. Ich bekam ihn aber erst ein Jahr später, weil ich mit Herrn Pleitgen, damals Korrespondent des WDR in der DDR, ein Interview gegeben hatte. Der damalige Präsident des Theaterverbandes, Professor Wolfgang Heinz, überreichte mir schließlich den Preis mit böser Miene, so als kennten wir uns nicht, und er gab mir nicht die Hand. 1957, nach zwei Anfängerjahren in Erfurt, in denen ich den Glauben an mein Talent und meine theatralische Sendung fast verloren hatte, lud mich Konrad Wolf zu Probeaufnahmen für seinen Sonnensucher-Film in die Babelsberger Studios ein. Er ließ mich spielen und ermunterte mich auf eine so leise und freundliche Weise, dass ich meinen Glauben an Talent und Sendung zurückgewann. Er nahm mich dann zwar doch nicht, aber das spielte für mein zurückgewonnenes Selbstvertrauen, mit dem ich dann an anderen Bühnen vorsprach, keine Rolle. Ich gewann den Mut des Aufbruchs durch ihn zurück. Heute bekomme ich den nach ihm benannten Preis und ehre den Mann zugleich, der mir meine Hoffnung zurückgegeben hat. Vor wenig Tagen feierten wir den 25. Jahrestag des Mauerfalls. Ich tauchte wieder in die Erinnerung hinunter und nahm im Galopp die Jahre des Anfangs 1945, die Zeiten meiner Hoffnung und Rückschläge, der Verbote und der schließlichen Aussichtslosigkeit, meine letzte Ausreise über die Bornholmer Straße in den öden Wedding, den tränenreichen Abend des unerwarteten Mauerfalls, das Treffen mit meiner Tochter am Brandenburger Tor am nächsten Tag, die Jahre des Streits um die zu oft beschworene Wiedervereinigung. Und ich feierte den Jahrestag nicht. Ich weinte wieder, wie vor 25 Jahren, und ich konnte nicht feiern, was wir doch so herrlich weit gebracht hatten. Meine Freude darüber, dass wir wieder alle zu den Völkern gehören, ist so untrennbar mit meiner Erinnerung verbunden, dass ich nichts von beidem schwärzen kann. Und das Leben geht weiter und ich habe mich ihm zu stellen, solange ich lebe. Und nichts von dem, was wir sagen, meinen oder tun, verschwindet, sondern wir geben es weiter. Für die, die jetzt in der zweiten und dritten Generation nach mir kommen, ist alles, was in mir tief eingeschnitten ist, Geschichte oder Blech oder gar nichts, Abfall, Spam. Wenn ich frage, was zu tun ist, fällt mir für mich nur ein, dass ich mich nicht loskaufen werde, dass ich Verantwortung übernehme. Das sind die Gründe, warum ich mich über den Konrad-Wolf-Preis freue, warum ich ihn gern entgegennehme und warum ich mich an Sie wende. Ich habe in den letzten Jahren viel von Politik, Kriegen, Zerstörungen, Ignoranz, Dummheit, Lügen, Unverständnis und Versagen gehört, gesehen und gelesen. Es war mir nicht möglich, das, was ich las, sah und hörte, auf einen Nenner von Verstehbarkeit oder Übereinstimmung zu bringen. Vertrauen in die Welt und ihre Regierungen haben sie mir nicht gebracht, sondern sehr prinzipielles Unverständnis. Die Kultur, ihre Einrichtungen und Aktivitäten leiden unter mangelnder Sicherheit äußerer und innerer. Kunstaktivitäten und Kunstqualität leiden unter vielen Beeinträchtigungen. Die wichtigsten sind Mangel an Zeit und Mangel an Geld. Die sind austauschbar und sind dasselbe. Sensationen sind zurzeit und schon eine Weile dafür gefragt und hoch in Mode. Ich hätte als Theatertier, das ich bin, mehr für meine Kunst tun wollen, als ich habe tun können. Umstände verhinderten dies in zwei Theaterzeiten und Orten meines Lebens. In meiner ersten Theaterzeit am Theaterort DDR, in deren ästhetische und ethische Auffassungen ich hineingewachsen bin und hineinverwickelt wurde, kämpften zwei Grundpositionen gegeneinander. Die Brechtsche, die als Fortsetzung deutscher Theatergeschichte seit Lessing, die Politisierung der Kunst gegen die Ästhetisierung der Politik setzte, die die Nazizeit und den sowjetischen Kulturimport kennzeichneten. Aber die Schule Brechts hat, obwohl sie die schönsten Kunsterfolge an ihre Fahne heftete, von den Kulturbehörden der DDR geschmäht und unterdrückt, den Kampf verloren. Und ich habe nach 28 Jahren Untersagungen und Verboten die Aussichtslosigkeit des Unterfangens einsehend diese Gegend verlassen, enttäuscht und unter Zurücklassung von 36 Jahren Hoffnung. Seit meiner Ankunft in der Bundesrepublik 1983 litt ich dann einige Jahre nicht mehr an dieser politischen Krankheit, die meine Begabung so lange beeinträchtigt hatte. Es waren Jahre mit überwiegend glücklichen Erfahrungen, zuerst mit Schleef, dann mit Eschberg als Ermöglicher. Seit ein paar Jahren ist die Europäische Union in die Krise gekommen. Die gigantische Aufblähung der Medien-, Kommunikations- und Finanzindustrie und unsere Verstrickung in ihre Belanglosigkeiten wurden sehr vielen von uns bewusst. Etwa zugleich oder schon früher entstand Unglaube an den Künsten, Unglaube an der Schönheit und an dem gemeinschafts- und gesellschaftsstiftenden Sinn der Kunst. Museen, Orchester, Schauspiel, Ballett und musikalische Theater sind unter dem Hinweis auf Krisen und Knappheit inzwischen so geschmälert worden, dass sie auf Kante genäht arbeiten. Sie nehmen dies mit Geduld, Scham und Furcht auf sich. Schließungen, Personalabbau, Kostendämpfung. Das ist das äußere Bild. Es wird gerade darum beschworen. Es wird so oft und heftig beschworen, dass die bohrenden Tatsachen schließlich zu den unumstößlichen Wahrheiten werden. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht wüsste, dass es doch überall genauso sei. Wir hielten uns wohl für Ausnahmen. Gespart würde überall. Und zu diesen Feststellungen wird wissend in sich hineingelacht. Es ist alles wahr, was gesagt wird. Und ich weiß das, wie alle. Aber nur die Tatsachen herbeten, heißt mit ihnen einverstanden sein, heißt sie für unabänderlich halten, heißt mit deren Apologeten einverstanden sein, die uns die Unabänderlichkeit der Tatsachen einreden. Das heißt die Schippe in die Ecke werfen und schlafen gehen. Was für ein Trost, wenn es den anderen auch so schlecht geht wie mir oder uns, wenn es den Museen, den Universitäten, der Bahn so schlecht geht, wenn es beim Flughafen oder bei der Polizei, der BVG oder dem Ordnungsamt auch nicht besser ist. Die Wahrheit dieser Einreden ist, dass wir uns nach der Decke strecken sollen. Nach der Decke strecken wir uns seit Anfang der 90er Jahre. Da wurden die Theater in West-Berlin stillgelegt, fast alle. Und es war die Idee eines Kultursenators, alle Theater Berlins bis auf das Deutsche Theater und die Staatsoper zu schließen. Und diese beiden sollte der Bund bezahlen. Tatsächlich arbeiten inzwischen die Museen unterhalb der Möglichkeit ihrer Reproduktion. Tatsächlich arbeiten Ballett- und Schauspielerensembles unterhalb der Möglichkeit ihrer Reproduktion. Tatsächlich arbeiten Opernhäuser unterhalb der Möglichkeit ihrer Reproduktion, alle zusammen unter Bedingungen ihres Verschleißes. Wenn nichts geändert wird, es wird nichts geändert. Und die Gemeinden schreien, dass sie ruiniert sind. Sind wir unverschämt, wenn wir um Geld betteln und hören, dass allen dem Staat und dem Land Berlin und der Eurozone schon die Zunge zum Halse heraushängt? Wer lügt? Wer hat das Geld versteckt, verjuckst, verschenkt, verjubelt? Ich denke, wir wissen es, wenigstens so ungefähr. Ich will es deutlich sagen, wenn von staatlicher Seite auf der Ebene der Europäischen Union, der EZB, des Euroclubs, der Bundesrepublik oder der Länder von Sparen, Einsparen, Sparzwang, Finanzdisziplin die Rede ist, wird noch niemand den Sozialstaat anzutasten wagen, wohl aber die Kulturetats, ob die Filmförderung oder Museen, Theater, Ausstellungen etc. pp. Das sind nicht nur ministerielle, sondern Entscheidungen der Parlamente. Und wenn dann der Sozialstaat noch geschützt wird, die Kulturetats nicht mehr, sondern für den Erhalt des Sozialstaates gekürzt werden, ist das keine rechnerische Entscheidung. Sie bedenkt auch nicht, dass der Kulturetat ursächlich zum Sozialstaat gehört, weil in Wirklichkeit die Allgemeinheit betroffen ist, wenn die Kultur verarmt und genötigt ist, auf Verschleiß zu arbeiten. Oder gehört der Sozialstaat nicht zur Allgemeinheit? Oder die Allgemeinheit nicht zum Sozialstaat? Oder beide nicht zur Kultur? Die Parlamente und der Staat müssen ihre Ideologie der Versorgung aufgeben. Dann sehen und verstehen sie, dass Kultur und Soziales zwei Seiten derselben Medaille sind, die Allgemeinheit heißt. Sie ist die Waage. Die Allgemeinheit verarmt, wenn die Kultur verarmt und oder der Quotenpornografie verfällt. Die heute mit der Notwendigkeit drohen, die Privatisierung von allem, was Kultur und Kulturauftrag heißt, voranzutreiben, sagen nicht die Wahrheit über den Erfolg ihrer anderen Privatisierungen. Es war keine Erfolgsgeschichte, als man die staatlichen Dienste Post und Bahn aus der Verantwortung des Staates ausgegliedert und privatisiert hat. Die Energie- und Wasserversorgung, die Abwasser- und die Müllentsorgung, die Sauberhaltung der Stadt. Von der sukzessiven Privatisierung der Gefängnisse, gewisser Dienste der öffentlichen Sicherheit, der privaten Dienste für das Militär und die Geheimdienste will ich nicht reden. Sie sind Erfolgsgeschichten. Man hatte die Gewinne privatisiert und die Lasten den Kommunen aufgehalst. Das ist leider ruchbar geworden. Seit der Wende sind es nun die Kunst- und Kulturinstitutionen auch, die der Staat veräußern will, um den Sozialstaat zu retten. Ich frage mich, welchen? Kultur und Kunst haben nach dem Zusammenbruch der Länder, des real Existierenden und so weiter und dem Ende des Kalten Krieges plötzlich ausgedient und das öffentliche Interesse verloren? Es handelt sich um die Aktivitäten derer, die ein Interesse an Ausverkauf, Privatisierung und Plünderung öffentlichen Gutes haben, und das Interesse von Kriegsgewinnlern. Das sind Landesparlamente und Regierungen, private Experten und Kulturideologen, die in der Privatisierung öffentlichen Gutes und des öffentlichen Raums eine, nämlich ihre Zukunft sehen. Und das ist ihnen, sollten unsere Delegierten wieder zur Besinnung kommen und verstehen, was Gemeingut ist, schwer wieder abzunehmen. Die Privatisierungen sind gewinnträchtig und öden das Leben der Allgemeinheit aus. Wir verhalten uns wie die Schildbürger, die allzu oft um ihren weisen Rat gefragt, während zu Hause Arbeit, Gut und Familien verkamen, beschlossen sich dumm zu stellen. Das taten sie. Und da sie klug waren, taten sie es mit Erfolg. Und als sie sich lange genug dumm gestellt hatten, wurden sie es. Die Regierung von Nordrhein-Westfalen hat Museumseigentum für etwa 150 Millionen Dollar veräußert, um ihre maroden Spielbanken zu retten, ihre staatlichen Einnahmequellen. Der neue Staatssekretär beim regierenden Bürgermeister Berlins hat den Vorschlag unterbreitet, Premieren in Handys zu platzieren, wo schon die gelegentliche TV-Verwertung der Theateraufführungen eine höchst problematische Angelegenheit sind. Sie taugen nicht für die Dokumentation, sondern sind nur ein magerer Abglanz dessen, was Theater ist und kann. Allzu viele Theateraufführungen sind leider unbefriedigend. Es gibt Leute, die behaupten, das Theater sei tot. Andere sagen, das dramatische Theater sei tot. Das epische Theater hat sich in all seinen Varianten nach Brecht und Müller nicht wirklich entwickelt. Events bringen dem Fortgang oder der Erneuerung der Theaterkunst, dramatisch oder episch, wohl wenig oder nichts. Sie meinen sich selbst. Das Theater hat sich sichtbar in seinem vor allem publikumsignoranten Experimenten ein wenig festgefressen. Theater und Publikum und die Kritik, glaube ich, wissen nicht recht, was sie voneinander wollen. Um meine Rede jetzt abzukürzen, nach der Niederlage des Sowjetblocks, dem Mauerfall, dem Ende des Kalten Krieges begann die westliche, insbesondere die deutsche als ehemalige Frontkultur zu schwächeln. Ihre Abwehrkräfte ließen nach. Es wurde ihr schwer, sich gegen ihren Ausverkauf zur Wehr zu setzen. Unser Leben ist dem Irrationalismus der Zweckpolitik unterworfen, die uns einer neuen Art von Sklavenhaltertum unterwirft, das unser Leben, unsere Sprache und unsere Produktivität dem Machtpoker von verrückt gewordenen Parasiten unterwirft. Wir können uns nicht ins Bett verkriechen und feige sein. Sind die Menschen mehr als Endverbraucher, die produzieren, um zu konsumieren? Das ist als ganzes Menschenleben zu wenig und von Leuten erdacht, die außer von ihrem Fetisch Geld nichts verstehen. Und es gibt leider viele davon. Unser jetziges Theater in Deutschland hat sich bei seiner Entstehung vor 130 Jahren in einer bestimmten Einseitigkeit entwickelt. Das hat große Erfolge und die eigensinnigsten Talente hervorgebracht. Es war das Theater sozialer Problematiken, sozialpolitischen Engagements und das Theater des Theaterabonnements. Es hat sich in dieser Einseitigkeit dann auch verwickelt. Und diese Verwicklung zerstört seine Glaubwürdigkeit, weil es seine Kunst zerstört. Versuche mit Performances und Events die eigene Glaubwürdigkeit zu retten, sind oft dilettantisch zu nennen oder der Armut der Theater geschuldet. Aber das Theater ist nicht tot. Es könnte sein, dass eines Tages Dramaturgien so, wie sie jetzt da sind, nicht mehr nötig sind. Dass Regie, wie sie jetzt praktiziert wird in Deutschland, nicht mehr gebraucht wird. Das Theater, der Ort der magischen Verlebendigung der Toten und der Worte, ist es wert, neu entdeckt zu werden, neu verstanden und neu strukturiert zu werden. Es entsteht und wird unsere Fehler nicht wiederholen, sondern ihre eigenen Fehler machen. Wir sind taub und gleichgültig gegen die tägliche Sturzflut der Bilder von Raub, Gewalt, Lüge, Betrug, Blut und Mord. Wir sind taub und gleichgültig und immun gegen den Diebstahl unserer Lebenszeit und den Wert unseres Lebens. Immun gegen schlechte Verwaltung, Privatisierungen öffentlichen Eigentums, öffentlicher Mittel und öffentlichen Raums. Wir stellen uns taub gegen diese Plagen, verhalten uns gleichgültig gegen die uns aufgedrungene Wegwerfkultur, deren letztes Abfallprodukt wir selbst wären. Eigentlich wissen wir, dass das Leben, das wir leben, seinen eigenen, nicht vorhersehbaren, nicht schicksalhaft vorgegebenen und nicht planbaren Weg geht. Vielen Dank. Thank you.